Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Alex hat bereits das Thema schon anklingen lassen. Mission. Ein Begriff, den wir immer wieder hören. Menschen werden in die Mission geschickt, entsandt. Es gibt Missionskonferenzen, es gibt Missionsprojekte, wie wir das heute mit dem Weihnachten im Schuhkarton gesehen haben. Menschen gehen in die Außenmission, in ein anderes Land, um anderen Menschen zu helfen. Immer wieder hören wir den Begriff Mission. Ein Begriff, der ein sehr breites Spektrum umfasst, wo man sich die Frage stellt, wie kann man eigentlich dieses große Thema in einem Kern zusammenfassen? Vielleicht hast du dir schon mal diese Frage gestellt. Ich hoffe, dass durch die Predigt wir heute eine Grundlage legen können, nämlich in dem Wesen Gottes. Dass wir Mission nicht an Aktionen festmachen, sondern letztendlich im Kern, im Wesen Gottes. Und das finden wir in einem wunderbaren Vers, in diesem Vers, der uns heute auch begleiten wird. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir den Begriff Mission hören, dann bringen wir das schnell in die Verbindung mit der Bibel. Eine starke Parallele, beispielsweise im Neuen Testament. Jesus kommt auf die Erde und sendet seine Jünger aus, sie sollen das Evangelium verkünden. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Glaubt an das Evangelium. Die Reisen des Apostel Paulus, eine Missionsreise nach der anderen. Und wir sehen hier das starke Gewicht auf Mission. Interessant ist aber zu beobachten, dass wir den Begriff Mission in der Bibel nicht finden. Ist es euch schon mal aufgefallen? Wenn ihr mal die Bibel durchblättert, heute kann man das ganz schnell machen, wenn man am Computer mal in einer Suchmaschine bei der Bibelseite den Begriff Mission eingibt, in der Bibel wird man diesen Begriff nicht finden. Warum wird dieser Begriff dann so häufig verwendet in Bezug auf die Bibel? Ja, der Grund liegt darin, dass dieser Begriff aus dem Lateinischen kommt. Und dieser Begriff bedeutet senden. Und deswegen ist dieser Vers, den ich vorhin erwähnt habe, aus Johannes 20, 21, eine schöne Zusammenfassung dessen, was Mission beinhaltet. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sehen hier, dass die Sendung innerhalb der Dreieinigkeit zu finden ist. Entschuldigung, was habe ich jetzt gemacht? Der Vater sendet den Sohn. Der Sohn sendet den Heiligen Geist und auch uns letztendlich. Wir sehen hier, dass die Sendung in dem Wesen Gottes enthalten ist. Gott Vater sendet den Sohn. Der Sohn sendet den Heiligen Geist und auch uns und wir, die wir den Heiligen Geist haben. Zum einen sendet Gott seinen Sohn. Und wir finden diese Stelle auch in Galater 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Wir sehen hier den sendenden Gott. Gott hat einen festen Zeitpunkt bestimmt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es stellt sich die Frage, wozu denn? Wozu musste Gott denn eigentlich seinen Sohn senden? Wenn wir die Verse weiterlesen, dann finden wir die Erklärung dazu. Dort heißt es, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Christus ist gekommen, um uns Menschen, die wir geknechtet waren, unter der Sünde von dem Gesetz zu befreien, von der Sünde zu befreien. Seit dem Sündenfall tragen wir Menschen das Erbe der Sünde in uns. Generation auf Generation. Als Adam und Eva ihren eigenen Willen über den Willen Gottes stellten, kam die Sünde, kam der Tod, kam das Leid in diese Welt und so nahm die Weltgeschichte ihren Lauf. Die Erde wurde wieder wüst und leer durch die Sünde. Doch es ist beeindruckend zu sehen, dass Gott in diese Dunkelheit ein Licht scheinen lässt. Gleich nach dem Sündenfall lesen wir schon Gottes Rettungsplan mit uns Menschen. Gott möchte uns Menschen nicht der Sünde überlassen. Und so finden wir gleich ein paar Verse nach dem Sündenfall das erste Evangelium. Mit dem Beginn der Weltgeschichte beginnt Gott hier die Heilsgeschichte. Und diesen Vers finden wir in 1. Mose 3, Vers 15. Gott spricht das Gericht aus über die Schlange, weil sie Eva verführt hat. Und dort heißt es: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist von einem Nachkommen die Rede, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Die Schlange wird dem Nachkommen zwar in die Ferse stechen, wie es hier heißt. Das ist ein Vers, der ziemlich verwirrend vielleicht auch ist, wo man sich denkt, was ist denn hier eigentlich damit gemeint? Aber wir wissen, dass mit der Schlange der Teufel gemeint ist. Und mit dem Nachkommen Jesus. Jesus wird den Kopf der Schlange zertreten. Er wird den Teufel besiegen. Er wird den Tod besiegen. Die Schlange wird ihn in die Ferse stechen. Was hier gemeint ist, dass die Schlange wird ihm Leid zufügen, indem Jesus am Kreuz auf Golgatha leidet. Aber die Schlange wird nicht den Nachkommen besiegen, sondern Jesus wird den Kopf der Schlange zertreten. Und damit sehen wir schon in 1. Mose das Licht, das aufgeht. Die Menschheit hat sich von Gott abgewendet und hat sich in die Sünde verstrickt, ist in den Sumpf der Sünde hineingefallen und kann selber nicht dort heraus. Und ab diesem Zeitpunkt, schon gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte, lässt Gott ein Licht aufscheinen und sagt, ich werde die Menschheit nicht alleine lassen. Und Gott hat ab diesem Zeitpunkt, seitdem es Menschen gibt, schon immer die gesamte Menschheit im Blick. Ist das nicht beeindruckend? Welchen Gott wir haben, der das Wesen der Mission in sich hat und seinen Sohn sendet. Wo Unheil in die Welt kommt, lässt Gott die Hoffnung keimen. So ist Gott. Er überlässt uns Menschen nicht der Sünde, sondern kündigt an, dass er den Teufel besiegen wird. Und so beginnt Gottes Heilsgeschichte mit der Menschheit. Und dabei hat Gott die gesamte Menschheit im Blick. Als die Zeit erfüllt war, als Gottes Zeitplan erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es war ein göttlicher Zeitpunkt. Gott sendet seinen Sohn, um uns Menschen von der Sünde zu befreien, weil wir uns selber von dieser Sünde nicht befreien können. Ich habe eine Frage an euch. Kennt ihr den Baron von Münchhausen? Habt ihr schon mal etwas von ihm gehört? Der Baron von Münchhausen lebte im 18. Jahrhundert und er ist in Bodenwerder geboren. Das ist circa 60 Kilometer hier entfernt, Bodenwerder, Richtung Stadt Oldendorf. Dieser Baron von Münchhausen ist auch bekannt als Lügenbaron, weil er eine Geschichte nach der anderen erzählt hat und diese Geschichten waren so unglaubwürdig, dass die Menschen einfach nicht ihm mehr zuhören konnten und ihm den Namen gegeben haben, Lügenbaron. Ein Beispiel, er erzählt, dass er auf einer Kanonenkugel geritten sei. Eine andere Geschichte, die er erzählt, ist, dass er mit einem Pferd in einen Sumpf gefallen war. Und er steckte mit diesem Pferd im Sumpf drin. Alleine konnte er nicht raus, hat man gedacht. Er erzählt, er hatte sich an seinem Schopf gepackt und sich selbst und das Pferd aus diesem Sumpf befreit. Ich merke schon hier an dem Schmunzeln, das wird wohl sehr oder ist sehr unglaubwürdig. Und ob das wohl wirklich so stimmt, das sei mal dahingestellt. Fest steht jedoch, dass der Lügenbaron sich selber hätte nie aus dem Sumpf befreien können. Das Pferd ist um einiges schwerer als er. Und er selber, wenn er alleine sogar in dem Sumpf stecken würde, könnte er sich selber nicht befreien. Was braucht er? Er braucht Hilfe von außen. Und diese Person, wenn eine Person vorbeikommt, muss bereit sein, dieses Risiko einzugehen. Vielleicht fällt die Person ja selber rein und dann sitzen sie beide in der Patsche. So muss einer von außen kommen, um ihn zu befreien. Diese Person muss fähig sein. Diese Person darf nicht selber in diesem Sumpf drinstecken. Und diese Person muss bereit sein, etwas zu investieren, damit diese Rettung möglich wird. Unmöglich, sich selber aus einem Sumpf zu befreien. Und genauso möchte der Teufel, der Vater der Lüge ist, uns weismachen, dass wir es selber schaffen, uns von unseren Sünden zu befreien. So wie es der Lügenbaron von sich überzeugt war, an seinem eigenen Schopf sich aus dem Sumpf herauszuziehen. Doch die Bibel macht hier keinen Unterschied. Sie macht deutlich, dass wir Menschen alle die Erbsünde in uns haben und dass wir alle diese Vergebung der Schuld durch Jesus brauchen. Und so bahnt Gott diesen Weg der Rettung für uns Menschen. Er sendet seinen Sohn, um uns Menschen zu befreien. Das ist Gottes wunderbarer Rettungsweg mit uns Menschen. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, um uns Menschen zu befreien aus dem Sumpf der Sünde. Wenn wir von Mission sprechen, dann sprechen wir zunächst von einem sendenden Gott. Mission, das Wesen Gottes, Gott, der bereit ist zu senden, der bereit ist, seinen Sohn zu senden, um uns Menschen zu befreien von unserer Schuld. Mission als den sendenden Gott. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir diesen Vers lesen, dann fällt auf, dass in diesem kurzen Vers zweimal Jesus sich selbst erwähnt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Einmal sehen wir Jesus als den Gesandten und dann sehen wir Jesus als den Sendenden. Und im biblischen Verständnis sehen wir auch hier eine Reihenfolge. Gott, Christus, wir Menschen. Und wir sehen, dass Christus im Zentrum steht. Im biblischen Verständnis von Mission steht Jesus Christus im Zentrum. Er ist es, der vom Vater gesendet wurde und der uns aussendet. Und er ist es, durch den die Rettung gekommen ist. Und wenn wir ins Alte Testament blicken, dann sehen wir auch hier, dass Christus im Zentrum steht. Jesus Christus, der der Menschheit die Rettung bringen wird. Er sucht sich ein Volk aus. Gott sucht sich ein Volk aus. Von den vielen Völkern sucht sich Gott ein Volk aus, wodurch er die Rettung bringen wird. Und es ist das Volk Israel, Abraham. Und wir sehen hier Abraham und wo Gott zu ihm spricht in 1. Mose 2 und 3. Ich will... Nein. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott erwählt sich ein Volk, wodurch er die Rettung der Welt bringen wird. Gott gibt diese Verheißung, dass durch Abraham die ganze Welt diesen Segen Gottes erfahren können, die Rettung Gottes erfahren können. Und so sehen wir aus der Linie Abrahams, erhält sein zweiter Sohn Isaak diese Verheißung wiederum. Und von Isaak sehen wir diese Verheißung, die an Jakob weitergegeben wird. Und so könnten wir die Linie fortsetzen über David, wo der Messias aus diesem Spross, aus dieser Wurzel hervorkommen soll. Und dabei bei dem Ganzen, bei dieser ganzen Linie, wo sich das immer mehr zuspitzt auf Christus hin, sehen wir, dass Gott immer wieder die gesamte Welt im Blick hat. Wie wir es hier in dieser Formulierung finden, damit alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, Segen, den Zuspruch Gottes bekommen, die Segnungen Gottes bekommen. Und ein Beispiel wäre die Königin von Saba, die von weit her kommt, um zu sehen, was Gott Großes tut in dem Volk Israel und sie ist überwältigt. Und wir könnten die Geschichten fortsetzen. Indem das Volk Israel in die Gegenwart Gottes kommt, sollte es indem andere Völker das Volk Israel beobachten, sollten sie Gott letztendlich kennenlernen, seine Macht kennenlernen und seine Größe kennenlernen. Die Menschen, die zum Alten Testament Zeit lebten, die wussten, dass jemand kommen wird. Es wird jemand kommen, der uns befreien wird von der Sünde. Die Opfer waren ein Sinnbild dafür. Und sie wussten, ich muss immer wieder ein Opfer bringen. Wenn ich ein Schaf von mir zur Schlachtbank geführt habe, dann wird es nicht das letzte gewesen sein, weil ich immer wieder in die Sünde fallen werde. Und so waren die Opfer von Böcken und Stieren ein Sinnbild dafür, was kommen wird. Es wird einmal ein vollkommenes Opfer gebracht werden, wo man nicht immer wieder ein Opfer bringen muss, das die Schuld nur zudeckt. Es wird ein Opfer gebracht werden, das ein für alle Mal gültig ist und das ein für alle Mal die Sünde der Welt wegnehmen wird. Und so waren die gesamten Opfer, das gesamte Opfersystem, was zur Stiftshüttenzeit, in der Zeit des Tempels immer wieder gebracht wurden, eine Unmenge an Tieren, die dort geschlachtet werden mussten, ein Sinnbild darauf, auf das Zentrum hin, auf Christus hin, weil jemand kommen wird, um uns von der Schuld zu befreien. Und so spitzt Gott die Heilsgeschichte immer mehr zu, bis die Zeit erfüllt war, in dem Gott seinen Sohn auf diese Erde sandte, damit er uns Menschen befreit von der Schuld. Christus im Zentrum. Ich habe euch ein Fahrrad mitgebracht. Ich habe versucht, da ein Bild aus ein Originales euch mitzubringen, aber es hat leider nicht geklappt. Oh, jetzt habe ich schon beide Fahrräder, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. So, was ist das Interessante an diesem Fahrrad? Wer ist schon mal, oder vielleicht kennt ihr das, vielleicht seid ihr schon mal auf so einem Fahrrad gefahren. Ich bin schon mal auf so einem Fahrrad gefahren. Bei so einem Freizeitpark, da gibt es solche Fahrräder. Das Problem an diesem Fahrrad ist, dass die Achse, der Mittelpunkt dieses Fahrrads verschoben ist. Und das wird dann sehr holprig, wenn man mit diesem Fahrrad unterwegs ist. Dieses Fahrrad ist nicht im Zentrum ausgelegt. Und somit hat dieses Fahrrad einen sehr schweren Weg nach vorne. Ich bin einige Male bis nach Lemgo gefahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und das hat mir viel Freude gemacht, aber ich bin mir sicher, mit diesem Fahrrad, ich wäre nicht weit gekommen. Stattdessen brauche ich so ein Fahrrad, wo das Zentrum, die Speichen alle in die Mitte führen, damit das Fahrrad geradeaus fahren kann und wo ich einen klaren Blick nach vorne behalten kann, wo ich nicht anfange zu stolpern, wo ich nicht anfange bergauf, bergab zu fahren, obwohl es gar nicht bergauf, bergab geht. Das Problem ist bei dem einen Fahrrad, der Mittelpunkt ist verschoben. Das Zentrum, wo eigentlich das Zentrum liegen soll, ist verschoben. Mission nach dem biblischen Verständnis stellt einzig und allein Christus in das Zentrum. Wo Mission geschieht, da ist in erster Linie darauf zu achten, dass Christus im Zentrum steht. Es gibt viele soziale Werke, die auf einer christlichen Basis gegründet wurden. Ihr Ziel war es gewesen, Menschen mit Essen zu versorgen, in ihrer Not zu begegnen und ein zutiefst biblischer Gedanke. Menschen in ihrer Not zu begegnen, die Nächstenliebe nicht nur im Kopf zu haben, sondern in die Hände, in die Füße wirksam werden zu lassen. Und da wurden körperliche Nahrung ausgegeben, die für den Körper gut war. Und ich kenne einige Geschichten, wo sich diese Gesellschaften gesagt haben, bevor wir diesen Menschen etwas zu essen geben, körperliche Nahrung geben, geben wir ihnen eine geistliche Nahrung. Und so wurde im Vorfeld das Evangelium gepredigt und daraufhin haben sie die Nahrung zu sich nehmen können. Eine wunderbare Sache. Bis heute gibt es noch diese Werke. Es gibt andere Werke, die diesem Auftrag treu geblieben sind, Christus ins Zentrum zu stellen ihres Wirkens. Und in diesen Einrichtungen hört man klar das Evangelium. Es gibt aber auch einige Einrichtungen, die mit Christus im Zentrum begonnen haben. Aber mit der Zeit haben sich ihre Werte verschoben, wie wir das hier bei dem Fahrrad sehen. Mit der Zeit hat sich ihr Zentrum verändert. Sei es, dass der Blick mehr auf das Geld gerichtet wurde, auf menschliche oder gesellschaftliche Ausrichtungen. Und so wurde der Fokus, so wurde das Zentrum verschoben. Und der klare Blick auf Christus ist verloren gegangen. Das Missionsverständnis heutzutage geht in eine starke Richtung dahin, dass allein schon die Hilfe am Menschen in seiner körperlichen Not schon Mission ist. Menschen sagen, das ist doch schon Mission, was du tust. Mission wird heute nicht in erster Linie darin gesehen, Menschen aus dem Sumpf herauszuziehen, ihnen zu helfen, aus dem Sumpf herauszuziehen, sondern Menschen in ihrer Not zu begegnen. Ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber ich will eine Frage der Priorität stellen. Wir sehen hier ganz deutlich, dass das Grundproblem von uns Menschen die Sünde ist. Und so bleibt hier das Zentrum oder soll das Zentrum Christus bleiben. Wenn wir Menschen mit guten Dingen begegnen, dann ist das gut. Aber es sollte unsere Triebkraft, sollte das Zentrum Christus sein. Wer steht im Zentrum meines Lebens? Worauf habe ich meinen Blick gerichtet? Mission in einem biblischen Verständnis behält in erster Linie den Blick auf Christus gerichtet. Das soll uns viel Mut machen, weil wir doch wissen, dass Christus uns befähigt, weil wir doch wissen, dass Christus durch uns lebt. Und ich bin so dankbar, es hier in dieser Gemeinde zu erleben. Das heißt in der Bibel- und Gebetsstunde, wo wir auch gemeinsam für diese Dinge beten, wo wir auch heute Dinge gehört haben. Das ist so wunderbar zu sehen. Das soll uns Mut machen, weiterhin, wie das obere Fahrrad, unseren Blick voll und ganz auf Christus zu fokussieren und diese Werte nicht zu verschieben. Und es soll uns warnen davor, auch hier nachlässig zu werden. Mission in seinem Grundverständnis hat Christus immer im Zentrum, immer im Fokus. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott, der Sohn, sendet uns. Im Neuen Testament sehen wir, dass Christus im Zentrum jetzt aussendet. Wenn wir sehen, dass im Alten Testament der Fokus so auf Christus gerichtet ist, fällt auf, dass im Neuen Testament der Sendungsauftrag im Vordergrund steht. Vorher sollte das Volk Israel, sollten die Völker drumherum kommen und sehen, welcher Gott in Israel herrscht. Ab dem Neuen Testament sehen wir, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, geht hinaus. Ich sende euch hinaus. Hier der Begriff wieder Mission. Gott sendet uns aus. Vom Mittelpunkt aus, von Christus aus, sehen wir die Sendung der 12 Jünger. Beispielsweise in Markus 3, 14. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussende, zu predigen. Auch hier sehen wir, Jesus sendet seine Jünger aus. Wir könnten weitergehen, die 77 Jünger, die Jesus aussendet. Und dann finden wir noch, wo Jesus, kurz bevor er wieder zu seinem Vater in den Himmel fährt, finden wir die Worte, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. In Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Erde. Und so zieht das Evangelium seine Kreise. Dabei ist immer Gottes Ziel gewesen, im Alten Testament sowie im Neuen Testament die gesamte Menschheit von der Schuld der Sünde zu retten. Die gesamte Menschheit damit zu erreichen. Gottes Ziel ist es, dass Menschen Buße tun zur Vergebung, dass sie die Vergebung der Schuld annehmen. Ich muss hier an einen guten Freund von mir denken, mit dem ich gemeinsam die Jugendzeit erlebt habe. Ich denke gerne an diese Zeit zurück. Und er sprach viel über seine Pläne, was er so alles vorhat. Und wir haben uns viel darüber unterhalten und er hat häufig darüber gesprochen, dass er in ein anderes Land gehen möchte, um das Evangelium dort zu predigen. Ich staunte sehr über seine Bereitschaft, dorthin zu gehen. Und in seinem Zimmer hatte er über seine Tür ein Schild hängen. Und auf diesem Schild stand: Du betrittst Missionsfeld. Missionsfeld, du betrittst ein Feld, in dem dich Gott hineinsendet. Judäa, hier, wo wir wohnen. In Samaria, wenn Gott dir nächste Schritte zeigt. Vielleicht in ein anderes Land, wohin dich Gott sendet. Und hier sehen wir, dass das Wort Missionsfeld auch hier sehr eng mit dem Sendungsauftrag Gottes in Verbindung steht. Wir sehen hier in der Gemeinde, dass zur Zeit Jesu, als er wieder zurück zum Vater gegangen ist, viele sind in Jerusalem geblieben. Einige sind bis nach Samaria gegangen. Von Paulus lesen wir, dass er in die umliegenden Städte und auch Länder gereist ist und dort das Evangelium verkündet hat. Jesus sendet uns aus. Und wohin er uns sendet, das ist ihm überlassen, wohin er uns sendet. Wir finden immer wieder in der Bibel die Zusagen Gottes, dass Gott unser Leben führen möchte. Die Frage ist: Herr, möchte ich es? Möchte ich, dass dein Wille geschieht, oder möchte ich, dass mein Wille geschieht? Und darin liegt es hier an uns, die Begegnung mit unserem Vater im Himmel zu suchen und ihn zu fragen: Herr, welche Schritte sind dran? Wenn wir uns die Frage stellen, ist für mich jetzt mein Jerusalem dran, dass ich ein Zeugnis bin in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, oder sendet mich Gott einen nächsten Schritt? Wir sehen hier, dass es in einer engen Verbindung ist mit der Beziehung mit Gott. Gott ist es, Jesus ist es, der uns sendet. Es ist nicht mein Interesse, sondern es ist Gottes Interesse, uns zu senden. In einer engen Verbindung mit Jesus, mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde. Ich merke so häufig, dieses Zeuge sein, allein schon vor der Haustür, wo wir das Missionsfeld durch unsere Türschwelle hin betreten, ist allein schon schwer. Seit 2 Wochen habe ich eine neue Arbeitsstelle. Und auch hier stellt sich für mich die Frage: Wie begegne ich hier den Menschen mit dem Evangelium? Bin ich bereit, ein Zeuge von Jesus zu sein? Uns fällt es nicht schwer, wenn einer Geburtstag hat, zu ihm zu gehen und zu sagen: Ich wünsche dir den Segen Gottes. Das ist was Schönes. Vergangene Woche hatte einer bei uns Geburtstag in der Abteilung. Und dann kam mir der Gedanke: Georg, wünsch ihm doch den Segen Gottes. Ich musste erst mal schlucken. Was wird er denken? Kann er damit was anfangen? Ich merkte diesen Kampf, der in mir aufkommt. Und wo ich gemerkt habe: Bin ich bereit dazu, auch in solchen Kleinigkeiten ein Zeuge von Jesus zu sein? Das sind Momente, wo wir immer wieder in die Herausforderung gestellt werden. Und wo Gott uns hinsendet. In unserem Alltag. Mission leben wir, wenn wir dorthin gehen, wo Jesus uns hinsendet. Und in erster Linie ist es jetzt heute hier. Und da sendet Gott uns aus, seine Zeugen zu sein. Und der Auftrag an uns ist immer noch aktuell. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Gesandte Gottes, die das Evangelium in die Welt tragen sollen. Mission. Auf der Grundlage der Bibel finden wir im Wesen Gottes verankert. Mission, das ist das Wesen Gottes. Gott selbst sendet seinen Sohn, weil wir Menschen Rettung brauchen. Und dabei stellt er Christus ins Zentrum, weil durch Christus allein wir Vergebung der Schuld bekommen. Und daraufhin sendet Christus uns aus, hier in unserem Alltag, in unserem Judäa, vielleicht nach Samaria, vielleicht bis an das Ende der Welt, den Weg, den Gott mit dir gehen möchte. Ich wünsche einem jeden dabei Gottes Segen und einen tiefen Wunsch, diesen Gott mehr und mehr kennenzulernen, in einer tiefen Begegnung mit ihm. Gott segne uns reich dabei. Ich möchte die Möglichkeit geben, dass wir jetzt Gott eine Antwort darauf geben im Gebet. Lasst uns aufstehen zum Gebet, wo es möglich ist. Da wollen wir beten. Und ich werde das Gebet abschließen.